Stadtradio Göttingen. Eine Stunde, ein Thema.
Die Gründung der Zentralstelle gegen Hasskriminalität im Internet liegt 2 Jahre zurück und über Arbeitsmangel kann sich dort niemand beschweren. Im Verlauf des letzten Jahres, also von Anfang Juli 2021 bis Ende Juni in diesem Jahr, hat die Zentralstelle insgesamt 1136 sogenannte Vorgänge bearbeitet. Worum es bei diesen Vorgängen geht, habe ich Frank-Michael Lauer gefragt, den leitenden Staatsanwalt der Zentralstelle. Wir sprechen außerdem darüber, was sich durch den Begriff Hasskriminalität bei der Strafverfolgung ändert, wer die Täter sind und mit welchen Mitteln sich das Internet zu einem etwas weniger hassvollen Raum der öffentlichen Debatte machen lässt. Mein Name ist Roman Kupisch und ich bin redaktionell für den Inhalt der Sendung verantwortlich. Ich habe zum Einstieg eine mal ganz rudimentäre Frage. Was ist denn eigentlich Hasskriminalität? Da es sich ja um den Bereich Internet handelt, ist der erste Hinweis schon gegeben, es geht wahrscheinlich um Äußerungsdelikte.
Richtig, also es gibt keinen Straftatbestand, der sich Hasskriminalität nennt, sondern man kann zusammenfassend festhalten, dass Hate Speech oder Hasskriminalität sich bezieht auf diffamierende Äußerungen in Bezug auf eine Person oder Personengruppe aufgrund bestimmter Attribute. Das kann also die Herkunft dieser Person sein, die Ethnie, die religiöse Auffassung, das kann politisches Engagement sein oder soziales Engagement, das Geschlecht, männlich, weiblich. Also es gibt unterschiedlichste Attribute, die Hasskriminelle sozusagen dazu verleiten, sich diffamierend in Bezug auf diese Personen zu äußern.
Und worum geht es Ihrer Einrichtung? Was macht in diesen Fällen die Zentralstelle zur Bekämpfung der Hasskriminalität?
Ja, also unsere Aufgabe ist es, Hasskriminalität in ganz Niedersachsen zu verfolgen, wobei wir uns konzentrieren auf die sogenannten herausgehobenen Fälle, also solche Verfahren, die entweder aufgrund der Vielzahl von Hasskommentaren, also sogenannter Shitstorm, oder aufgrund der Qualität der Äußerungen aus dem Üblichen herausstechen, aber insbesondere auch solche Verfahren, die Hasskriminalität zum Gegenstand haben, zum Nachteil von Amts- und Mandatsträgern, also Politikern, Richtern, Schulleitern, Polizeibeamten, Bürgermeistern, Bürgermeisterinnen, also Amts- und Mandatsträger, die oftmals tatsächlich auch Opfer von Hate Speech sind.
Sie haben ja vorhin schon darüber gesprochen, es grenzt sich ab zum Hate Crime, es ist keine gesonderte Straftat. Der Begriff Hate Crime ist aus dem US-amerikanischen Recht bekannt und meint dort etwas ganz anderes. Was ist der Unterschied zwischen Hate Crime und Hasskriminalität, wie es im deutschen, ja nicht Strafrecht, aber in der deutschen Strafverfolgung angewendet wird?
Ja, also wenn man sich mal das US-amerikanische Recht anschaut, dann ist dort der Meinungsäußerungsfreiheit ein viel weiterer Raum sozusagen eröffnet, als man das nach deutschen Straftatbeständen so sieht. Also zum Beispiel Beleidigungsdelikte oder das Verbreiten von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ist quasi kaum Gegenstand der amerikanischen Strafverfolgung, bei uns aber schon. Wobei wir auch immer eintreten in einen Abwägungsprozess zwischen Meinungsäußerungsfreiheit auf der einen Seite und eben den Grenzen der Strafbarkeit auf der anderen.
Ein Problem, das angemerkt wurde bei der Übernahme des Hate Crime Straftatbestandes ins deutsche Recht, war auch, dass man über die Motivationen der Täter, also das Straftatverschärfende oder die strafverschärfende Komponente des Hasses bei der Ausübung der Tat, dass das hin zu einem Gesinnungsstrafrecht führen könnte. Wie würden Sie einschätzen, die Möglichkeiten, so strafverschärfende Merkmale mit in das deutsche Strafrecht einzuführen, das auf die Motivation der Täter zielt bei der Begehung einer Straftat?
Ja, also wie gesagt, die Motivationen unserer Beschuldigten, die sind natürlich vielfältig und es ist auch strafschärfend natürlich zu berücksichtigen, welche Motivation dahinter steht. Wir sind aber weit ab davon, ein Gesinnungsstrafrecht zu betreiben, da wir es ja mit Straftatbeständen zu tun haben, wie zum Beispiel Volksverhetzung oder dem öffentlichen Auffordern zu Straftaten oder dem Billigen von Straftaten. Da geht es im Prinzip gar nicht so sehr um die Gesinnung, aber wenn wir beispielsweise sehen, dass antisemitische Motive auch nach den Gesetzesneuerungen, die es ja jetzt bei uns auch gibt, strafschärfend zu berücksichtigen sind, dann ist es schon so, dass man eben, ja, wie man gerade sieht beim Antisemitismus, dass man sagt, also das wollen wir nicht und das ist eben besonders strafschärfend zu gewichten.
Sie haben gerade darauf hingewiesen, Es gibt bestimmte Äußerungsdelikte, die da in diesen Bereich fallen, Volksverhetzung, Beleidigung. Können Sie noch mal kurz zusammenfassen, was genau alles darunter fällt unter Hasskriminalität oder als Hasskriminalität gezählt wird und was sich dann an diesen bestehenden Straftatbeständen durch die Einführung des Begriffs Hasskriminalität ändert?
Ja, also wir unterscheiden im Prinzip erst einmal zwei Deliktsgruppen. Einmal die Straftaten gegen die Ehre und die persönliche Ehre, diese Ehrschutzdelikte auf der einen Seite und auf der anderen Seite Delikte gegen die öffentliche Ordnung. Also wenn wir mit den Ehrschutzdelikten beginnen, dann haben wir natürlich Beleidigung, Verleumdung, üble Nachrede, aber auch das Verunglimpfen von Personen des politischen Lebens, § 188 StGB, oder auch das Verunglimpfen des Ansehens Verstorbener. Also wenn wir jetzt einen praktischen Fall sehen, zum Beispiel die Ermordung dieser beiden Polizeibeamten in Kusel im Januar 2022, die wurde im Internet in Anführungszeichen regelrecht abgefeiert. Also es gab Äußerungen so nach dem Motto, endlich zwei weniger und waren doch nur Polizeibeamte, dreimal lachender Smiley und solche Dinge. Das ist das Verunglimpfen des Andenkens Verstorbener und das ist etwas, was wir zum Beispiel auch verfolgt haben. Bei den Delikten gegen die öffentliche Ordnung haben wir Straftatbestände wie zum Beispiel das Auffordern zu Straftaten, 111 StGB, dass man also tatsächlich in Bezug auf eine Person äußert, dass man sie ermorden sollte. Das hatten wir im Fall Walter Lübcke zum Beispiel, wo es dann Äußerungen gab wie aufhängen den Drecksack und so weiter und so fort, bei dem eben aus Worte auch Taten wurden. Er ist ja letzten Endes ermordet worden. Wir haben aber auch Delikte wie das öffentliche Auffordern, wie gesagt, zu Straftaten, das Billigen von Straftaten, das Verbreiten von Kennzeichen verfassungswidriger Symbole, aber auch übelste Volksverhetzung, was eben auch ja, als Hasskriminalität sozusagen anzusehen ist.
Das heißt, durch die Einführung des Begriffs Hasskriminalität ändert sich vor allem was in der Erfassung dieser Straftaten.
Genau, also diese Delikte gab es natürlich auch vorher schon. Man hat sie allerdings nicht unter den Begriff Hasskriminalität subsumiert. Wir als Zentralstelle Hasskriminalität verfolgen das unter diesem besonderen Aspekt, eben, dass es Straftaten sind, die sich auch im Internet natürlich zutragen. Aber die gibt es auch in der realen Welt, nur dafür sind wir halt als Internetzentralstelle nicht zuständig.
Mhm. Das heißt, wenn das nur der statistischen Qualifizierung von Straftaten dient, wie ist vor diesem Hintergrund eine Aussage zu bewerten, dass die Hasskriminalität in Deutschland ansteigt? Ist dann so eine Aussage nicht irreführend? Also müsste man nicht auf die Straftaten selber schauen?
Ja, also wenn man sich vorstellt, dass es ja keinen abschließenden Begriff gibt, keine wirkliche Definition, was Hasskriminalität ist, ist natürlich ein klein wenig schwierig, wenn ich mal so pauschal davon ausgehe, die Anzahl dieser Delikte hätte sich jetzt erhöht. Aber nach dem, was wir so beobachten und wenn man sich die Statistiken anschaut, ist es tatsächlich doch so, dass im Bereich dieser Social-Media-Plattformen zunehmend eben diese Äußerungen Hass und Hetze auch ansteigen. Aber bei einer nicht verlässlichen Definition, was ist Hasskriminalität, so pauschal zu sagen, die Zahlen haben sich enorm erhöht, das könnte schwierig sein.
Naja, nicht nur, weil ich das empirisch schlecht nachprüfen kann, sondern weil ich ja auch erst ab einem bestimmten Zeitpunkt einen Begriff eingeführt habe, der sich natürlich erst ab diesem Zeitpunkt erhöht.
Ganz genau, ja.
Ja. Ja. Die Diskussionen oder das, was im Internet ausgetragen wird, ist ja selten persönlich, sondern es sind ja meistens politische, gesellschaftliche Diskussionen. Und ist es nicht sehr wahrscheinlich, dass eigentlich jede Beleidigung, die im Internet in einem Forum stattfindet, ja auch gleich automatisch eine politische Dimension hat und damit sich automatisch gegen eine bestimmte Gruppe, sei es eine Ethnie, sei es eine Weltanschauung, sei es eine sexuelle Orientierung richtet? Also kann ich noch beleidigen im Internet, ohne eigentlich ein Hassverbrechen zu begehen, weil jeder beleidigte Teil einer bestimmten Gruppe ist?
Ja, selbstverständlich kann man auch beleidigen, ohne sich jetzt wegen Hasskriminalität oder ja, strafbar zu machen. Beleidigungen sind natürlich insgesamt strafbar. Das ist so jedenfalls dann, wenn es um Schmähungen geht, wenn die Grenzen der Meinungsäußerungsfreiheit überschritten sind. Aber es gibt natürlich Beleidigungen, die eben nicht vor diesem Hintergrund Ethnie, sexuelle Orientierung und so weiter erfolgen, sondern die schlicht und ergreifend ja, beleidigende Äußerungen zum Gegenstand haben. Und dann ist das nicht automatisch als Hasskriminalität zu erfassen. Das wird auch so nicht erfasst. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man tatsächlich jede üble Nachrede, jede Verleumdung zugleich auch als Hate Speech ansieht.
Also muss dafür, dass man das als Hasskriminalität wertet, der Hass oder die Abwertung einer Ethnie, einer Gruppe, einer sexuellen, weltanschaulichen Orientierung Teil der Äußerung sein?
Genau, so ist es. Wobei man auch sagen muss, wenn man sich mit den Delikten, die wir so verfolgen, beschäftigt, dann sind das zu 75% Verfahren, die tatsächlich bei uns als politische Strafsachen auch angesehen werden, die also schon allein von der Deliktsart her ihren politischen Hintergrund haben. Und das ist ja bei den allgemeinen üblichen Beleidigungen jetzt nicht zwingend der Fall.
Ist denn Ihrer Einschätzung nach das Internet ein bevorzugter Ort dafür? Also Sie beschäftigen sich ja explizit mit dem Internet. Und könnte man sagen, dass die Anonymität dieses Ortes die Häufigkeit der Straftaten aus Ihrem Bereich, aus dem Bereich Hasskriminalität, erhöht in einer Weise, wie wir das in der analogen Welt gar nicht haben?
Also das kann ich voll und ganz bestätigen. In der analogen Welt gibt es natürlich auch Beleidigungen über den Gartenzaun oder auf dem Marktplatz. Der eine beleidigt den anderen. Dann ist aber auch diese Beleidigung schon verpufft. Und natürlich tut man sich schwerer, sozusagen in der analogen Welt gegen eine andere Person eine Bedrohung, eine nötigende Äußerung, Beleidigung auszusprechen, als in der digitalen Welt, weil es dort natürlich einerseits viel leichter fällt, mal eben zum Tablet zu greifen und einen Kommentar sozusagen abzusondern, und andererseits wiegt man sich natürlich auch in einer gewissen Sicherheit und vertraut darauf, dass man ohnehin nicht namhaft gemacht werden und verfolgt werden kann. Insoweit denke ich schon, dass der digitale Raum natürlich dazu verleitet oder eher dazu verleitet, sich mit solchen Äußerungen hervorzutun, als das in der analogen Welt der Fall ist.
Man könnte ja jetzt aufgrund dessen sagen, okay, ist ja egal, die Leute beleidigen sich halt, sie schreiben was anonym und damit ist gut, das braucht keiner ernst nehmen, aber der Mord an Walter Lübcke, die Anschläge von Halle und Hanau zeigen, Leute, die sich im Internet entsprechend äußern oder sich in den entsprechenden Foren bewegen, können oder zeigen, dass Hasskriminalität nicht nur analoge, sondern auch ganz tödliche Konsequenzen haben kann für Betroffene. Ist denn Ihrer Einschätzung nach das Überschwappen dieser Straftaten aus dem digitalen Raum in die reale Welt sehr wahrscheinlich? Geht das kongruent mit der Zunahme der Straftaten? Denn wenn wir uns mal Deutschland von vor ungefähr 100 Jahren anschauen, muss man feststellen, eine ganze Serie an politisch motivierten Straftaten, Morddelikten, gab es auch ohne Internet.
Ja, also da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Das gab natürlich derlei Straftaten auch schon vor dem Internet. Und ich habe auch keine validen Zahlen, und ich glaube, die gibt es auch nicht, wonach jetzt, sagen wir mal, mit Nutzung des Internets und mit Hasskommentaren sozusagen angestiegen ist, auch dann die Zahl der entsprechenden Straftaten in der analogen Welt. Also bei Walter Lübcke, da muss man sehen, dass tatsächlich, nachdem er seinerzeit 2015 diese Äußerungen da im Zusammenhang mit der Errichtung einer Flüchtlingsunterkunft in Kassel, diese Äußerungen da auf dieser Bürgerversammlung getroffen hat, gab es natürlich bis 2019 im Juni, als er letzten Endes ermordet wurde, massenweise Aufforderungen im Internet, man möge ihn aufhängen, man möge ihn umbringen. Und nachdem es dann soweit war, gab es auch massenweise Äußerungen, jawohl, recht so, wunderbar, einer weniger. Also ob aber diese Äußerungen im Vorhinein tatsächlich kausal waren dafür, dass er letzten Endes getötet wurde, das kann man schwer sagen. Aber ich sehe gleichwohl die Gefahr, dass eben gerade wenn ein Kommentar nach dem anderen sich in so eine Richtung bewegt, dass Todesurteile gegen Menschen ausgesprochen werden, sogenannte Todesurteile, und verbreitet werden, dass tatsächlich es auch Leute gibt, die sowas für bare Münze nehmen und dann zur Waffe greifen und jemanden töten. Wir haben aktuell auch einen entsprechenden Fall in der Bearbeitung. Der Beschuldigte sitzt in Untersuchungshaft. Das war jemand oder ist jemand, der die Existenz der Bundesrepublik Deutschland leugnet. Der sagt, wir befinden uns noch im Zustand der Besatzung durch die Westalliierten nach dem Zweiten Weltkrieg. Er selber bezeichnet sich als Anführer dieser Bewegung und nimmt für sich in Anspruch, rechtsprechende Gewalt zu sein. Der verfasst also Todesurteile, sogenannte, gegen missliebige Schuldirektoren, gegen Richter, gegen Polizisten, aber auch gegen ganz normale Bürger. Und fordert dann seine Anhänger auf Kanälen mit teilweise 25.000 Followern, man möge doch diese Todesurteile vollstrecken. Und wir haben einen Fall, da hat dann jemand über 100 E-Mails bekommen von den Anhängern dieses Beschuldigten und mit dem Inhalt so, wir wissen, es gibt ein Todesurteil gegen dich und wir wissen, wo du wohnst und wir wissen, wo deine Kinder zur Schule gehen und sei mal vorsichtig. Und da kann ich nicht ausschließen, dass tatsächlich jemand dann so etwas wirklich für bare Münze nimmt und diese betroffene Person umbringt. Das zeigt also die Gefahr eigentlich, die besteht bei solchen Kommentaren.
Das heißt, das Internet könnte ein Ort sein, in dem bestehende Zirkel, bestimmte weltanschauliche Zirkel, seien sie jetzt faschistisch, seien sie aus der Reichsbürgerszene, sich mit einem digitalen Raum überlappen und dann so Verstärkereffekte eintreten. Also dass jemand einfach da sitzt und sieht, oh, da wird der Walter beleidigt, ich knall ihn ab. Das ist wahrscheinlich eher unwahrscheinlich, und auch jemand, der Menschen einer bestimmten Gruppe beleidigt,
wird nicht als nächstes aufstehen und seine Waffe greifen, die er im Zweifelsfall ja gar nicht hat, und die Menschen umbringen, sondern das sind eher Verstärkereffekte in schon bestehenden Milieus.
Ja, also man kann sprechen von einer Art Radikalisierung im digitalen Raum, dass man sich innerhalb bestimmter Gruppen dann vielleicht hochschaukelt und möglicherweise bestimmte Entscheidungen trifft und die dann auch tatsächlich in der analogen Welt vollstreckt werden. Also das sind Verstärkereffekte, wie Sie schon sagen. Also man braucht schon eine gewisse Geneigtheit sozusagen, um sich dann entsprechend auch zu verhalten.
Was greifen Sie denn in der Zentralstelle ab? Sind das eher die Zirkel unter Facebook, sonst was Kommentaren, oder sind das auch die Chatgruppen, die sich gegenseitig in irgendeiner clandestinen Ecke des Internets zusammenfinden, um solche Straftaten zu planen? Haben Sie da überhaupt Zugang zu?
Also sowohl als auch. Es gibt natürlich entsprechende Facebook-Seiten, wo ganz öffentlich Hass und Hetze da betrieben wird. Aber nicht nur Facebook, Instagram, alle möglichen Social-Media-Plattformen sind davon betroffen. Das läuft teilweise ganz offen, teilweise aber auch eher versteckt. Wobei natürlich viele Straftatbestände überhaupt voraussetzen, dass es sich um ein öffentliches Handeln überhaupt handelt. Also wenn ich mich in einer geschlossenen WhatsApp-Gruppe mit 5 Personen über einen Dritten äußere, beleidigend äußere oder hetze, dann ist das noch nicht unbedingt strafbar, weil es eben nicht öffentlich ist. Aber ab einer bestimmten Größe und gerade bei diesen offen zugänglichen Kanälen, da sind dann eben diese Straftatbestände erfüllt. Wobei man auch sagen muss, dass der typische Hasskriminelle nicht unbedingt darauf bedacht ist, in dem verborgenen Darknet irgendwo da vor sich hinzuhetzen, sondern es geht ja um eine gewisse Öffentlichkeitswirkung, um eine Breite, die man erzielen will. Und das erzielt man eben nicht im Darknet, sondern auf öffentlich zugänglichen Plattformen.
Das heißt auch, die Aufgabe Ihrer Zentralstelle ist nicht unbedingt zu gucken, wo finden wir die Mörder von morgen, sondern zu schauen, dass wir den Diskurs im Internet frei und offen halten.
Genau, also das ist ja eins unserer wesentlichen Ansätze, dass wir sagen, wir wollen nicht irgendwie bestimmte Meinungen unterbinden. Ganz im Gegenteil, wir wollen dadurch, dass wir Hasskriminalität verfolgen, Platz schaffen, dass man seine Meinung halt frei und unbefangen im Internet äußern kann, ohne Gefahr zu laufen, gleich Opfer von irgendwelchen Beleidigungen, Bedrohungen, Nötigungen oder sonst was zu werden.
Was ist denn bisher über den sozialen Hintergrund der Täter bekannt, die bei Ihnen da aufgelaufen sind?
Wir können im Prinzip nicht feststellen, dass man da einen Schwerpunkt auf, sagen wir mal, Hartz-IV-Empfänger eher hasskriminell sind als Menschen aus dem Mittelstand. Ganz im Gegenteil. Also es sind alle sozialen Gruppen betroffen und auch anfällig für diese Äußerungen. Und das kann man auch altersmäßig im Prinzip gar nicht festlegen auf ein bestimmtes Alter. Wir haben also ab Eintritt der Strafmündigkeit, also 14 Jahre, bis hin zur 75-jährigen alten Dame, die genauso Hasskommentare im Internet verbreitet. Also da kann man weder, was den sozialen Hintergrund anbetrifft, noch was das Alter anbetrifft, besondere Schwerpunkte ausmachen. Jedenfalls nach dem, was wir jetzt in den letzten 2 Jahren sozusagen erfahren haben.
Also was bei Ihnen an Straftaten aufgelaufen ist.
Ja.
Und in der Forschung oder mal bundesweit geschaut, gibt es da irgendwelche Trends bezüglich vor allem auch Alter vielleicht, weil ja junge Menschen unbedachterweise eher zu solchen Äußerungsdelikten neigen vielleicht als Leute ab einem bestimmten Alter?
Also da sind mehr Forschungsergebnisse aktuell nicht präsent, aber es ist ja so, dass die junge Generation natürlich in der digitalen Welt sozusagen aufgewachsen ist und ja ständig sich in diesen sozialen Medien letzten Endes aufhält. Das ist bei der älteren Generation natürlich nicht der Fall, woraus man ableiten kann, dass womöglich eher die jüngeren als die älteren Menschen anfällig sind für Hasskriminalität. Aber nach den Zahlen, die wir jetzt in unserer Zentralstelle bearbeiten, kann man das so nicht unbedingt festmachen.
Dann würde ich zum Schluss gerne nochmal auf die Erfolge Ihrer Zentralstelle zu sprechen kommen, beziehungsweise ich möchte gar nicht darauf zu sprechen kommen, sondern das können Sie machen. Was sind denn die Erfolge?
Ja, was sind die Erfolge? Also wir haben von den Verfahren, die bei uns anhängig sind, circa 30% letzten Endes abgeschlossen mit Anklageschriften, mit Strafbefehlen und da auch entsprechende Verurteilungen erzielt. Das sind in erster Linie Geldstrafen und der Nebeneffekt ist, dass die zur Tat genutzten Gerätschaften, also Tablets, Smartphones, PCs und so weiter, eben dann auch eingezogen werden als Tatmittel. Das wirkt dann spezialpräventiv. Der jeweilige Beschuldigte sieht also, dass es sich nicht lohnt, mit Hass und Hetze sich hervorzutun. Das wirkt aber auch generalpräventiv. wenn man erkennt, dass das Ganze nicht ungesühnt bleibt, sondern tatsächlich die Möglichkeit besteht, dass morgens um 6 Uhr die Polizei an der Tür klingelt mit einem Durchsuchungsbeschluss, den wir beantragt haben, um dann da eben diese Gerätschaften zum Beispiel zu beschlagnahmen und auszuwerten. Also die Staatsanwaltschaft ist typischerweise ja immer erst dann zuständig, wenn die Straftaten schon begangen wurden. Und es ist unsere Aufgabe, diese Straftaten zu verfolgen. Und das funktioniert aus meiner Sicht sehr gut. Hin und wieder gelingt es uns natürlich auch nicht, den Täter oder die Täterin zu ermitteln. Manche Dinge sind auch nicht strafbar, weil die Grenzen der Meinungsäußerungsfreiheit nicht überschritten sind. Diese Verfahren werden dann eingestellt. Wir stellen teilweise auch fest, dass die Beschuldigten in anderen Bundesländern leben. Dann geben wir das den dortigen Staatsanwaltschaften ab. Umgekehrt bekommen wir aber auch diese Vorgänge. Also kurzum, ich bin frohen Mutes, dass wir durch unsere Arbeit einfach einen Beitrag dazu leisten, dass es weniger Hate Speech gibt und dass die Menschen einfach erkennen, dass es sich tatsächlich nicht lohnt, sich mit solchen Straftaten hervorzutun, sondern dass man da empfindlich bestraft werden kann.
Mal aufs große Ganze geblickt, ist jetzt, Sie haben ja schon den Wunsch geäußert, dass es so ist, aber ist das Internet denn durch die Einrichtung solcher Zentralstellen signifikant hassfreier geworden und Ihrer Einschätzung nach, wird es das jemals werden und wenn ja, wodurch vor allem?
Also es wäre illusorisch, wenn man sagte, dass wir sozusagen irgendwann einmal dafür Sorge tragen, dass es keine Hasskriminalität mehr gibt. Das wäre eine Illusion, das wäre zwar schön, aber realistischerweise wird das nicht funktionieren. Aber wir können eben ein Zeichen setzen, dass da Strafverfolgung stattfindet. Und es gibt ja viele Akteure außer den Staatsanwaltschaften. Insbesondere gibt es doch im präventiven Bereich zivilgesellschaftliche Organisationen, Hate Aid, Stark im Amt und wie sie alle heißen, die eben auch schon präventiv ihren Beitrag dazu leisten, dass man überlegt, nein, das machst du nicht, du schreibst solche Kommentare nicht. Also all diese Player sozusagen im Zusammenspiel können sicherlich ihren Teil dazu leisten, dass es Hasskriminalität in der Form nicht mehr gibt. Aber dass das in Gänze unterbunden werden würde, das wäre eine Illusion.
Naja, aber die Hasskriminalität im Internet unterscheidet sich ja ganz stark von der im analogen Raum. Und da kann man sagen, na gut, einerseits hast du nicht das Phänomen im Internet des direkten Gegenübers. Also wenn ich einem Menschen gegenüberstehe, ist es immer schon was anderes gewesen, ihn zu beleidigen, als das anonym zu machen. Andererseits kann man ja aber auch sehen, dass Straftaten, seien es Beleidigungsstraftaten oder aber auch Körperverletzungsstraftaten im öffentlichen Raum, im realen Leben, ja doch signifikant abgenommen haben über die letzten Jahrzehnte. Und sind das eher gesellschaftliche Ursachen? Sind das Ursachen, die was mit dem Strafrecht, mit Strafrechtsveränderungen zu tun haben? Und was wären dann nötige Mittel, die unternommen oder eingesetzt werden müssten, um dem Internet einen ähnlichen Weg zu geben wie dem analogen Raum?
Ja, Straftaten im analogen Raum haben abgenommen. Was aber auch damit zu erklären ist, dass ja insgesamt unsere Welt viel digitaler geworden ist. So einen klassischen Zechbrellerei-Betrug gibt es natürlich viel weniger als mittlerweile eben eBay-Betrügereien oder andere Straftaten, die sich schlicht und ergreifend ins Internet verlagert haben. Und von daher ist es natürlich so, dass man, um da auch Strafverfolgung betreiben zu können, sich auch als Strafverfolgungsbehörde, als Polizei und so weiter so aufstellen muss, dass man eben die Technik hat, aber auch die entsprechenden Spezialisten, die jetzt nicht mehr nur im analogen, sondern insbesondere im digitalen Raum eben Ermittlungen betreiben können. Und da sind uns Informatiker natürlich eine wesentliche Hilfe und eben Menschen, die einfach die Funktionsweise, die Techniken beherrschen, dass man eben auch im Bereich Cybercrime ja, zielführend ermitteln kann.
Sie hörten eine Stunde ein Thema mit dem Staatsanwalt Frank Michael Laue, der die Zentralstelle zur Bekämpfung der Hasskriminalität im Internet leitet. Vom Mikrofon verabschiedet sich Roman Kupisch. Ich habe Sie durch die Sendung geführt und ich bin auch redaktionell verantwortlich für den Inhalt.